und dann starten. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort, das wir jetzt gerade auch gesungen haben, dass du uns wirklich umhüllst, und wir preisen dich für diesen neuen Tag. Wir preisen dich, dass die Sonne hell strahlt, auch wenn die Wolken da sind. Wir preisen dich für diese Wahrheit, dass du gegenwärtig bist, auch wenn alle Gefühle dagegen sprechen. Aber der ewige Gott, der betrügt nicht und er täuscht nicht, der hält sein Wort. Und so danke ich dir, dass dieses Wort steht. Du bist alle Tage bei uns, bis an der Weltende. Herr, dass wir dich nicht herbeibeten müssen, nicht herbeiwünschen müssen, sondern dass du da bist, gegenwärtig. Dass du unser Stecken und Stab bist in dieser Welt, dass du der bist, der uns an frische Wasser führt, der einen Tisch reich gedeckt hat, der unser Haupt salbt mit Öl, und Herr, der uns verspricht, dass uns Güte und Barmherzigkeit folgen werden unser Leben lang. Und so preisen wir dich, dass wir in deiner Gegenwart leben dürfen, Jesus, du in unserer Gegenwart, das gewählt hast zu leben durch deinen Heiligen Geist. Und wir danken dir für dein Wort, das ewig ist, das wahr ist, Herr, und dass du, Jesus, uns dein Wort aufschließt. Amen. Ja, ich möchte über ein Thema reden, von dem ich gestern Abend schon kurz sagte, was mir oft so auf dem Herzen brennt, ist auch das Thema eben Gemeinde. Jeder von uns lebt in irgendeiner Gemeinde, in irgendeiner Gemeinschaft, wie wir es auch immer nennen wollen in Deutschland. Wir haben da immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Begrifflichkeit, weil in Deutschland, wenn man gerade im Süden Deutschlands lebt, ist Gemeinde, ist die Kirche, und Gemeinschaft sind all die anderen, die nicht in das Kirchengebäude gehen. Und wenn man in Norden Deutschlands geht, dann ist es wieder fast umgekehrt. Von daher haben wir manchmal ein bisschen Schwierigkeiten in der Begrifflichkeit, aber um das geht es auch gar nicht. Um was es mir geht, ist wirklich die Gemeinschaft eben der Jesus-Menschen. Ja, um diejenigen, die wirklich von Jesus gerufen sind, herausgerufen sind, so wie es Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, wenn er davon spricht, dass er uns herausgerufen hat, seine Jünger. Das ist eine ganze, ganz, ganz wichtige Wahrheit, die Jesus Christus spricht. Wenn er sagt in Johannes Kapitel 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn euch die Welt hasst, verabscheut, könnte man übersetzen, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Das ist ja eigentlich, was wir alle wollen. Wir wollen ja gern geliebt sein, auch von dieser Welt. Wer will das schon nicht? Aber der Herr Jesus sagt davon, das ist eigentlich nicht der Weg, den ich für euch habe. Es ist oftmals so, dass wir als Christen, gerade in der westlichen Welt, ist so auch so eine Müdigkeit eingetreten, so dieses Kämpfen, wir wollen nicht mehr und das muss ja jetzt endlich mal aufhören, wir möchten gern Frieden haben. Die Bibel spricht davon, dass eine Zeit kommen würde, in der die Menschen ständig davon reden werden, Friede, Friede, Friede. Jesus spricht davon und sagt, Leute, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Es wird sich was entscheiden in dieser Nachfolge auch, sagt Jesus. Es ist was ganz Normales. Es ist eigentlich, das ist das Normale, sagt Jesus, dass die Welt dich verabscheut. Der Geist dieser Welt. Das Abnormale daran ist, das, was später oder auch der Apostel Paulus schreibt, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Mit einer Welt, die euch verabscheut. Nicht diese Welt auch noch zu verabscheuen. Die Menschen noch zu verabscheuen, sondern so viel an euch hält, haltet Frieden mit jedermann. Mitten da drin, kämpft nicht um ihre Gunst, um das geht's nicht. Sondern haltet Frieden mit jedermann, haltet Frieden mit euren Feinden, haltet Frieden mit denen, die euch verfolgen. Nicht vermeidet jede Verfolgung. Das ist ja, was wir tun in der westlichen Welt, gerade so, ich könnte von einigen anderen Ländern auch reden, aber ich rede jetzt mal von unserem Land. Wir oftmals als Gemeinde Jesu, als Jesus-Menschen, versuchen wir jede mögliche Verfolgung zu vermeiden. Deswegen holen wir uns dann manchmal jemanden von Open Doors, der muss uns dann mal wieder einen kernigen Gottesdienst halten, damit wir uns dann, ich überspitze es jetzt, ja, damit wir uns dann mal wieder ein bisschen schlecht fühlen. Wie das ist in dieser Welt, die Realität. Und anstatt, dass wir uns manchmal fragen, warum ist das eigentlich nicht bei uns so? Das ist eine gute Frage eigentlich. Warum ist es eigentlich nicht so, wenn Jesus doch davon spricht, ist es die Normalität? Kann es dann sein, dass wir manchmal tatsächlich an manchen Punkten bauen wir dann so echte Ecken und Kanten auf, sind eckige und kantige Christen, aber unter Umständen in dem Bereich, um den es wirklich geht, dieses klare Christuszeugnis, dass es oft gar nicht mehr da ist. Das ist ja anstößig. Wisst ihr, der Name Jesu, in dem liegt das Heil, steht in Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinen anderen Namen ist das Heil. In keinen anderen Namen wird jemand errettet. Und wir ertappen uns manches Mal auch dabei, wir reden gern von Gott, Gott, Gott. In unserer Bibelschule, wenn wir, das war so, es wird jetzt nicht mehr so für mich sein, aber ich rede noch so, wie wenn es noch so wäre. Wenn wir auf Einsätze gefahren sind, habe ich oft den Studenten gesagt, Leute, gebraucht den Namen Jesu. Und es ist so schwierig, vorne zu stehen und von Jesus zu sprechen. Und es wurde immer wieder umgeschaltet. Gott hat in meinem Leben dies getan. Gott hat in meinem Leben das getan. Gott hat in meinem Leben, ich gebe Gott die Ehre. Aber es geht um den Namen Jesu. Wir sind Jesus-Menschen. Und wisst ihr, deswegen denke ich auch manchmal, wir spüren es natürlich auch innerlich, oder ich würde jetzt so sagen, was der Hans Hermann auch sagte, es ist auch, ja, es ist ein dämonischer Trick. Ja, indem, wenn man Jesus nennt, ist man der Partykiller. So Punkt, wo man mit Jesus anfängt, hör bloß auf. Aber hör mal bloß auf mit dem Papst, so ungefähr. Ja, also bloß aufhören mit Kirche. Mit Gott ist okay. Kann, ja. Und das kann gut sein, ihr Lieben, dass sich da drin wirklich Veränderungen, Verschiebung ergeben hat. So ganz langsam. Und die Verschiebung auch stattfindet, weil wir natürlich merken auch, dass es... Das tut nicht so gut, wenn die Menschen plötzlich nicht mehr mit mir reden. Es gibt ja auch Gottesdienste mittlerweile, da wird gar nicht mehr über Sünde geredet. Weil das verstehen die Menschen eh nicht. Das ist ein altes Wort. Das verstehen die Menschen. Die Menschen verstehen das. Wir lassen es uns nur einreden, das ist auch dämonisch. Wir lassen es uns einreden. Dass die Menschen es nicht verstehen. Die verstehen das schon. Das können wir mal ruhig dem lebendigen Gott überlassen, was der Mensch verstehen soll und was nicht. Wir müssen uns nicht den Kopf des Vaters im Himmel zerbrechen. Aber wisst ihr, da denke ich, da sind die Kanten abgeklettet. Wir kommen dann manchmal gern mit der moralischen Keule. Aber das Wesen, das wirklich verändert, das ein Herz zu dem bringt, was der Hans Hermann auch sagte, zum Beispiel, dieses, muss mir gar keines sagen, dass ich es nicht mehr machen muss. Es ist Zeugnis des Heiligen Geistes in mir. Es ist Zeugnis des auferstandenen Christus in meinem Leben. Ich muss es gar nicht mehr. Also, um das geht's. Und das verabscheut diese Welt, weil der Geist dieser Welt genau anders ist. Der Geist dieser Welt ist auch ein religiöser Geist. Areligiös und religiös. Wie man es gerade so braucht. Aber diese Kante wieder, ich nenne es mal so, eine Kante Jesus, der Name Jesu. An dem entscheidet sich alles. Der Herr Jesus sagt in Johannes Kapitel 16, Vers 9, spricht er davon, dass der Heilige Geist kommen wird und der Heilige Geist wird einige Dinge tun. Unter anderem wird er Menschen davon überführen von der Sünde. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das geht nicht um Moral. Das ist die Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Wisst ihr, sie versuchen sogar, sich aus sich selbst heraus ein moralisches Leben zu führen. Moralisch hochstehend. Und dann sagen wir manches Mal ja, wenn wir gerade vielleicht Menschen treffen, die buddhistisch sind oder hinduistisch oder auch Muslime, die wirklich ethisch einen hochstehenden, also einen Standard haben und wahrhaftig manches Mal einen höheren Standard als das, was sich oft so Christ nennt. Aber um das alles geht es nicht. Primär. Das ist der höchste moralische Standard und trotzdem bin ich ja alle Zeit verloren. Auf ewig verloren. Weil ich dem lebendigen Gott nicht den Raum gewähre, der ihm alleine zusteht. Den Platz wieder auszufüllen, der leer blieb seit dem Sündenfall. Im Paradies, im Garten Eden. Die Gegenwart Gottes gegangen ist. Und die kommt nur zurück durch Christus. Nur, das ist der einzige Weg. Die kommt nicht zurück durchs Abendmahl, die kommt nicht zurück durch die Taufe. Kommt einzig und allein zurück durch das neue Leben, das mir Jesus Christus schenkt. Das ist der einzige Weg. Der einzige Weg. Und es ist der einzige Weg, auch Herzen wirklich zu verändern. Es ist nur Christus. Um das geht's. Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft in dem allen. Also, die Gemeinde Jesu, eigentlich herausgerufen von Christus aus dieser Welt. Watchman Nee hat es dann mal so genannt. Die Gemeinde Jesu, sagt er, sah er eher so als einen Brückenkopf des Himmels in die teuflische Welt hinein. Wir kennen, das ist so eher so ein militärischer Ausdruck, so ein Brückenkopf, dass so Soldatentruppen, Armeen vorgeschickt werden, manchmal so Spezialeinheiten, die da so einen Brückenkopf ins feindliche Land bilden, um dann die Armeen und den Nachschub reinzuführen. Von dem sprach der Watchman Nee. Also das wird immer umkämpft sein, mit anderen Worten. Ja, das ist immer ein Kampf. Und selbst Martin Luther sagte ja mal, also wenn die ganze Welt gut von uns redet und wir immer Frieden haben, dann müssen wir uns mal fragen, ob das überhaupt noch alles so stimmt bei uns. Ob da noch klares Bekenntnis da ist. Das ist eine ganz wichtige Frage auch für unser Leben. Ich habe das so genannt, so dieses Thema eben, gemeinsam geht es besser, Leben in der Gemeinde. Die Gemeinde, noch ein Wort dazu aus Johannes Kapitel 12, in Vers 44 und 45 spricht Jesus aber rief und sprach, in Johannes Evangelium Kapitel 12, Vers 44 und 45, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Also Jesus sagt, wer an mich glaubt, der glaubt eigentlich gar nicht wirklich an mich jetzt, sondern der glaubt an den, der mich gesandt hat. Der glaubt an den lebendigen Gott. Mit anderen Worten, wer nicht an mich glaubt, der glaubt auch nicht an den lebendigen Gott. Deswegen geht es gar nicht, ich kann nicht Christ sein, ohne an Christus zu glauben. Das ist eigentlich unmöglich. Aber selbst damit haben wir uns auch heute angefreundet. Das ist so ganz
so low cost gospel. So dieses ganze kleine, so klein gekocht, so, naja gut, das ist halt deine Meinung. Und jetzt haben wir so ein Gemisch aus, ich glaube an Christus, ich glaube ein bisschen an Christus, ich glaube schon an Jesus, aber Jesus ist praktisch nur der Retter für die Christen und für die anderen hat Gott irgendwie einen anderen Weg. Ich glaube nur an Jesus, ich glaube an Gott, das reicht doch auch schon mal. Das ist nicht Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesus sind die, die herausgerufen wurden. Ich habe euch herausgerufen. Jetzt könnten wir die ganzen griechischen Begriffe aufzählen, um die Leute zu beeindrucken. Aber das müssen wir nicht, weil Jesus das ganz deutlich macht. Ich habe euch herausgerufen. Ihr müsst nicht mehr diesen Geist dieser Welt folgen. Ihr seid ihm gar nicht mehr unterstellt, unterordnet. Ihr seid umspült, umkämpft, ja, von diesen Mächten und Gewalten des Geistes dieser Welt. Aber ihr müsst ihm nicht mehr dienen. Den müsst ihr nicht. Und Jesus sagt eben, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und ich frage mich dann oftmals für mein eigenes Leben, also für das eigene persönliche Leben und dann darüber hinaus natürlich für die Gemeinschaft der Jesus-Menschen, was sehen Menschen da dran? Sehen die Jesus? Den einzigen, ich sag's mal, den einzigen perfekten Menschen oder eine Ansammlung von Gutmenschen, die alle irgendwie das gut meinen. Wir haben das heute, das soziale Evangelium, das kommt heute mehr und mehr und mehr, dass sich Menschen dahinter verbergen. Also rede nicht viel, sondern tu lieber. Ja, das Taten sind die besten Worte, das stimmt überhaupt nicht. Sonst hätte Gott nie geredet. Sonst hätte er es bei der Schöpfung belassen können. Aber Gott hat geredet. Er hat uns sein Wort gegeben. Dass die Menschen das Wort hören. Du hast Worte des ewigen Lebens, Jesus. Denn du hast Taten des ewigen Lebens, sagt der Apostel Petrus. Du hast Worte des ewigen Lebens. Dass Menschen, die von dem, der das ewige Leben ist und dieses ewige Wort belebt sind, dass die dann auch diese Taten tun, dass durch ihr Leben diese Taten fließen, das ist selbstredend. Es geht eigentlich gar nicht anders. Weil dieser lebendige Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde und Retter, einziger Retter, der will sich ja ausleben durch seine Leute in diese Welt hinein. Das treibt uns an. Und was sehen Menschen, was hören Menschen, wenn sie auf die Gruppe der das schauen, die sich Gemeinde nennen? Das ist eine wichtige Frage. Sehen die da Jesus? Hören die Jesus? In dem, was gesagt und was gelebt wird. Und deswegen hat mich das auch so interessiert, was so natürlich die Schrift über sagt. Ich überspringe das ganz kurz, aber ich möchte es uns vorlesen, gehen jetzt zu sehr ins Detail. Das hatte Dietrich Bonhoeffer geschrieben. Dieser Christus wird nicht im speziellen religiösen Akt erfahren. Also wir zünden ein Kerzchen an, hängen ein Bildchen auf, machen dies und machen jenes. Nicht wir beziehen Christus in unser Leben ein. Also Herr Jesus, heute sei doch mal unter uns. Wir heißen dich jetzt willkommen. Wenn wir nur so leben würden. Wenn wir nur so leben würden. Ihr braucht mich gar nicht willkommen heißen. Ihr müsst nur so leben. Das reicht schon. Ihr braucht gar nicht anfangen, mich willkommen zu heißen. Wer sind wir als kleiner Mensch? Ich heiße den lebendigen Gott willkommen. Den, dem alles gehört. Den heiße ich willkommen. Also es heißt, heute darfst du mal da sein. Heute kannst du mal. Die Begrifflichkeiten, das sind sehr interessant, wenn wir die mal durchdenken. Und im Rest, wenn ich dann morgens an meinem Schreibtisch sitze und so meine Dinge machen, da wäre es günstig, wenn du jetzt da jetzt gerade nicht hinschaust. Ja. Da wäre es günstig, wenn es jetzt darum ginge, tatsächlich das Zeugnis zu setzen. Wie ein Freund von mir, der auf einer Bank arbeitet und der hätte ein paar Dinge machen sollen. Würden wir jetzt nicht sagen, die sind, wie sagt man, illegitimate, illegal, danke. Also Dinge, die nicht recht, also die rechtswidrig sind. Aber Dinge, die ethisch fraglich sind für ihn, als lebendiger Christ. Und er sagte seiner Filialleiterin, ich kann das nicht tun. Und sie sagte zu ihm, aber sie möchte noch auch Filialleiter werden. Und dann sagt er zu ihr, ab heute nicht mehr. Ich bleibe an meinem Schreibtisch. Wisst ihr, das heißt, wenn sie das sehen, das werden sie sehen. Und das meint Bonhoeffer auch in dem, sondern er bezieht unser Leben in sein Leben ein. Leben, das immer Kante gezeigt hat in dieser Welt, als er auf diesem Erdball war. Weil wir das Leben leben, das Christus für uns schon gelebt hat, können wir durch dieses Leben in der Welt christlichen Glauben verkündigen. Das ist unser ganzes Leben. Geist, Seele und Leib. Deswegen gehen manche Menschen gern zum Tauernhof, Body, Soul and Spirit. Und tragen dann auch gern die Jacken, auf denen Tauernhof draufsteht und Body, Soul and Spirit. Und jetzt ist die Frage, ist es auch so? Body, Soul and Spirit, ist alles Jesus. It's all about Jesus. Das ist die Frage. Und dafür, denke ich, ist einfach die Gemeinde da. Ich möchte da einfach das darüber springen und in diese Gedanken gehen, was Gemeinde eigentlich darstellt in dieser Welt. Gemeinde ist eine Glaubensgemeinschaft. Der Glaube, der besteht nicht, schrieb jemand, in einem Tun des Menschen, durch das sich Gott finden ließe. Glaube ist die Antwort auf einen klaren Ruf, der das Herz getroffen hat. Der Glaube des Menschen ist die bejahende Antwort. Und sein Nicht-Hören-Wollen ist Unglauben. Sein Nicht-Hören-Wollen ist Unglauben. Also Gemeinde ist die Gemeinschaft der Jesus-Leute, ist eine Glaubensgemeinschaft zuallererst. Eine Glaubensgemeinschaft, die von der Abhängigkeit vom Vater lebt. Eine Glaubensgemeinschaft, die tun will, was der Vater sagt. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir heute in dem auch in dem Bereich, in dem wir leben, wo wir auch immer leben, das einfach mal wieder prüfen. Wollen wir tun, was der Vater sagt? Johannes 5, Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er dem Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Und dann haben wir Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42, das uns deutlich macht, wie die ersten Christen da zusammenkamen, die Jesusmenschen in Jerusalem, dass sie das Wort studiert haben, natürlich nicht das Neue Testament, klar. Sie haben aus dem Alten Testament immer wieder die großen Taten Gottes beleuchtet. Da können wir in die Predigten gehen von Petrus, von Paulus, von den Aposteln. Das war ihnen wichtig, die großen Taten Gottes herauszustellen. Ich glaube, das ist Gemeinde Jesu. Weil Jesus die großen Taten des Vaters herausstellt. Die großen Taten des Vaters. Es ist eine Glaubensgemeinschaft. Menschen, die das glauben dürfen. und miteinander da verbunden sind.
Kolosser Kapitel 3, Vers 15 bis 17, kriegen wir ein bisschen einen Eindruck auch davon, wie so Gemeindeleben eben gedacht ist oder aussieht. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Sprach mal gestern Nachmittag drüber. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, was immer ihr tut, also ausschließlich, ist alles inklusive, all inclusive, was immer ihr tut in Wort und in Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Es ist eigentlich ein gutes Bild auch für Gemeinde, dass wir uns fragen, das, was wir tun in Wort und Werk, ist es wirklich im Namen Jesu? Ist es wirklich im Namen Jesu? Das, was ich tue in meiner kleinen Gemeinde, in der kleinen Zelle, in meiner kleinen Familie, ist es wirklich im Namen Jesu? Das Zweite ist eine Liebesgemeinschaft. Aus diesem Glauben strömt ja diese Liebe. Und diese Liebesgemeinschaft ist auch ein Stück Heilung. Da ist Vertrauen drin, da ist den nächsten Lieben drin. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34 bis 35, gewaltige Worte, die, an denen wir alle nagen. Und da steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wie habe ich denn euch geliebt? Könnte Jesus fragen. Und in dem sagt er natürlich aus diesen Gedanken heraus, er hatte diesen Schurz angezogen, das macht manchmal der Papst dann, wäscht die Füße seiner, ich weiß nicht, Bischöfe oder wem auch immer. Symbolisch. Aber hier geht es darum, ich habe alles für euch gegeben. Das ist diese Liebe, von der Jesus spricht. Wisst ihr, und wenn das das Gebot Jesu ist, dann können wir alle davon ausgehen, dass das die Sache ist, die am allermeisten attackiert ist. Die Dinge, die der lebendige Gott gerne hat, die werden am meisten attackiert. Die Dinge, die sein Wesen am deutlichsten machen, das sind die Dinge, die am meisten attackiert werden. Aber nehmen wir das, zuerst Glaubensgemeinschaft. Das ist ganz wichtig. Und aus der diese Glaubensgemeinschaft, dann, das soll eine Liebesgemeinschaft sein. Und das muss eine Liebesgemeinschaft sein. Wenn die Liebe Christi da ist, dann ist es so. Und wenn sie nicht da ist, dann muss ich auch nicht so tun, als ob. Dann ist Christus nicht da. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also das scheint eine Sache zu sein, die sehr anziehend ist. Liebe gewinnt die Welt, hat mal jemand geschrieben. Letztendlich ist es Christus, der die Herzen gewinnt. Hier geht es nicht um irgendeine Liebe. Wir wollen mal lieb sein. Sondern wirklich, es geht um diese Liebe, die aus Christus kommt, die aus Christus fließt. Und wie Jesus sagt, der ist ein Freund in Johannes 15, der sein Leben lässt für seine Freunde. Deswegen sagt Jesus ja auch in Johannes 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Da muss ich natürlich sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Und in der Gemeinde zum Beispiel, Liebesgemeinschaft, mich zu fragen, sind wir Liebesgemeinschaft? Oder eine Interessengemeinschaft? Diese Liebesgemeinschaft ist auch eine Gnadengemeinschaft, eine Wahrhaftigkeitsgemeinschaft. Eine Gnadengemeinschaft, eine Wahrhaftigkeitsgemeinschaft, weil das Wesen von Jesus Christus beschrieben wird in Johannes Kapitel 1, Vers 14 und wir sahen seine Herrlichkeit.
die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also es ist eine Gemeinschaft der Gnade und es ist eine Gemeinschaft der Wahrhaftigkeit. Ja, auf der einen Seite haben wir heute manchmal Gemeinschaften der Gnade und dann haben wir Gemeinschaften der Wahrhaftigkeit. Aber dass es zusammenfließt. Und Wahrhaftigkeit heißt eigentlich auch Treue. Es ist eine Gemeinschaft der Treue, es ist eine treue Gemeinschaft. Wenn wir Christus treu sind, dann sind wir einander treu. Ich werde meiner Frau automatisch untreu, wenn ich Christus nicht treu bin. Das ist ein Automatismus, da muss ich gar nichts dafür tun. Wenn ich Christus nicht treu bin, werde ich meiner Frau untreu. Dann lebe ich nur mich. Wisst ihr, dann lebe ich meine Hobbys aus. Das geht gar nicht, nicht immer nur um, was weiß ich, Ehebruch. Also um das, was wir unter Ehebruch verstehen. Aber dann lebe ich meine Hobbys aus, dann lebe ich mein Leben aus. Wenn ich Christus treu, nicht treu bin, dann lebe ich mein Leben aus. Und so auch in der Gemeinde, wenn ich Christus nicht treu bin, dann lebe ich mein Leben auf. Dann will ich, wo bleibt denn ich? Ich mache jetzt auch nichts mehr. Die machen nichts, dann mache ich auch nichts mehr. Das ist ja ganz einfach. Das ist real gelebter Sozialismus. Da gibt es irgendwen, der da oben sitzt und der bestimmt. Und alles grau in grau bei uns. Wer räumt den Dreck weg, das wird schon irgendjemand machen. Und das ist die Gefahr, wisst ihr, das ist, worum der Teufel kämpft. Also das sind so diese Strukturen oftmals, die ich bei uns manches Mal ein bisschen so feststelle. Aber also Gnadengemeinschaft, Wahrhaftigkeitsgemeinschaft und das ist deswegen auch eine Gemeinschaft der Heilung, ein heilender Raum. Wir hören heute oftmals so von Healing Rooms. Ja, es ist erstaunlich, dass wir alles so künstlich aufbauen müssen. Healing Rooms. Eigentlich ist es da, wenn Christus gegenwärtig ist, ist ja der Heiland gegenwärtig, sagten die Alten früher. Da brauche ich kein Healing Room. Ich brauche nur die reale Existenz und Gegenwart von Jesus Christus. Und deswegen müssen wir uns dann schon mal fragen und dürfen uns dann fragen, warum ist es eigentlich dann so bei uns, dass da in Anführungsstrichen so klein gesagt gar nichts passiert, dass Menschen gar nicht mehr angerührt werden. Dass Menschen gar nicht mehr aufstehen und sagen, Mensch, ich muss echt umkehren. Liegt es nur dran, dass die Menschen nicht mehr hören wollen oder liegt es vielleicht auch dran, dass Christus gar nicht gegenwärtig ist, wirklich. Dass er gar nicht regieren darf. Der Heiland. Und ich dann Menschen vielleicht dann lieber in einen Healing Room sende. Da geh mal hin, da wird dir geholfen. Eigentlich sollte doch die Gemeinde dieser Platz sein. Die Gemeinschaft der Jesusmenschen. Und dann merken wir schon die Qualität eigentlich dieser Gemeinschaft. Es ist eine Lebensgemeinschaft. Aus dieser Glaubensgemeinschaft, aus dieser Liebesgemeinschaft, diese Gnadenwahrhaftigkeitsgemeinschaft, ist eine Lebensgemeinschaft. In dieser Lebensgemeinschaft, da ist auch ein Stück Intimität, wird da gewahrt. So ein Kennenlernen, Leben lernen, Nachfolge, Ermutigung, Ermahnen, Worte der Weisheit sprechen lassen. Es ist eine Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft, in der ich auch lernen darf, wie lebe ich denn Ehe zum Beispiel? Wie gehe ich denn mit dem Geld um? Das wir alle haben. Wie gehe ich denn um mit Not? Wie gehe ich um mit Trauer? Wie gehen wir um mit Konflikten? Lebensgemeinschaft. Ich finde es sehr interessant, dass Ermutigung durch Offenheit, 1. Thessalonicher 2, Vers 7 bis 8, schrieb der Apostel Paulus. Und dann springe ich durch die letzten zwei Punkte gleich noch durch. Der Apostel Paulus schrieb In 1. Thessalonicher schrieb er diese Gedanken nieder und sagte ihnen, wir waren liebevoll in eure Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Das ist ja ein wunderbares Bild so unter den Jesusleuten. Liebevoll in eure Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Also es ist eine Lebensgemeinschaft. Und das ist eine gute Frage, ihr Lieben. Wie viel Lebensgemeinschaft sind wir wirklich? Ganz praktisches Beispiel. Ich habe aus einer Gemeinde, tolle Gemeinde, habe ich die Ältesten mal zum Abendessen bei mir zu Hause eingeladen. Ich kannte die nicht und ich dachte, die will ich mal kennenlernen. Und es waren dann 4 Älteste aus dieser Gemeinde, kamen. Und ich fragte dann einfach so ein paar Fragen, ne? Wie sind denn sie zum Glauben gekommen? Und dann hat der Erste begonnen zu erzählen und gemacht und getan. Und wir haben abends um 6:30 begonnen und waren morgens dann um 12:30 fertig. Mit 4 Männern. Das können auch Männer. Und eine sagte dann zum Schluss, sagte das der Gemeindeleiter, sagte, das ist echt ein Ding. Jetzt bin ich mit dir seit 1988 in der gleichen Gemeinde. Und das habe ich noch nie gehört. Versteht ihr? Wir machen Programme. Wisst ihr, Predigtplan und was predigen wir denn? Wo lasst uns denn hingehen? Wir haben Worship-Teams, die sich ständig regelmäßig treffen. Aber Lebensgemeinschaft. Kann das auch ein Punkt sein? Und ich sag mal, für mich ist, mein alter Bibelschullehrer hat immer gesagt, redet in der Möglichkeitsform. Es ist so, wenn du dazu stehst, dann ist es so, Hans. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, warum die Gemeinde so schwach ist. Wir sind keine Lebensgemeinschaft mehr. Wir sind Interessengemeinschaft. Wir sind Interessengemeinschaft. Wir gehen zur Gemeinde, wie wir zum Job gehen. Und hinterher machen wir heute Kirchcafé oder frei evangelisch Kirchcafé oder CFR und Emmerich Kirchcafé oder was auch ich auch immer.
Oder Mittagessen.
Ja, jeder bringt was mit. Bei den ersten 2 Male ist es noch richtig exciting und das dritte Mal ist, oh nein, schon wieder, ne? Mensch, schon wieder was mitbringen, was bringe ich denn mit? Dann steigt man langsam um auf Party-Service, aber dann lässt man es wieder sein, weil es wird alles zu teuer. Ach, es ist auch zu viel Arbeit, lassen wir es. Kann mal passieren. Also es ist nicht überall so, aber wisst ihr, Lebensgemeinschaft, dass wir sind aufeinander angewiesen, wir sind Familie, Familie Gottes. Und die Frage ist für mich oftmals, wenn Menschen aus der Welt heraus, ich kam erst mit 24 Jahren zum Glauben an Jesus Christus. Wisst ihr, wenn ein Mensch jetzt, der am Sonntagnachmittag immer Fußball gespielt hat, oder Sonntagvormittag Fußball gespielt hat, oder Sonntagmittag, den können wir sagen, okay, das macht man nicht als Christ. Aber was mache ich dann als Christ? Am Sonntag allein sein. Das ist das Beste. Da spielen wir schon ein bisschen so ungefähr wie Fußball. 1,5 Stunden geht unser Spiel. In den freien Kirchen, in den Landeskirchen nicht länger als 50 bis 60 Minuten. Ja, du darfst über alles reden, hat mein Pfarrer gesagt. Deswegen kann man das so frei sagen, nur nicht über 15 Minuten. Und das war's dann. Also, das ist bestimmt auch überspitzt, das ist auch überspitzt, weil es nicht überall so ist. Aber wir verstehen das, was da drunter steckt. Und was macht denn der Mensch jetzt am Sonntagnachmittag? Wenn er am Sonntagnachmittag, wenn wir die Welt mal anschauen, also als mein Sohn noch Fußball gespielt hat, ne, dann hatten wir die besten Kontakte da in Fischbach. Am Sonntagnachmittag war halb Fischbach, dieser Ort, versammelt am Fußballplatz. Da gab es Kaffee, da gab es Würstchen, da waren die Frauen mit den Kindern, die haben da gespielt. Die Männer haben Fußball gespielt, haben sich halb totgeschlagen, alles Mögliche. Aber da war Gemeinschaft. Lebensgemeinschaft. Versteht ihr? Und das ist Gemeinde. Ich habe mal in so einem Zelt gesprochen für viele Vereine, da waren über 250 Leute da. Und da sagte ich, ihr habt eigentlich alles, was die Gemeinde Jesu ausmacht. Yeah. Nur den Heiligen Geist nicht. Das fand der Oberbrandmeister von der Stadt ganz witzig. Und nachdenkenswert. Sagte, das ist ein Ding, das hat mir noch keiner gesagt. Und dann sprachen wir drüber. Ihr lebt Gemeinschaft, ihr trefft euch regelmäßig unter der Woche und es sind alle dabei. Da möchte ich dabei sein. Ich habe mein Pizza an der Hosentasche. Wenn Not ist, dann hoffe ich, dass das Ding piepst und dann bin ich schon da. Für wildfremde Menschen. Ein Freund von mir hat ein Haus gebaut, der kam aus einer Gemeinde und das gleiche Haus hat sein Nachbar auch gebaut. Mein Freund hat gebaut und gebaut und gebaut, beim Nachbarn war es schon fertig. Und ich fragte, wie hat denn der das fertig gebracht? Oh, da waren jeden Samstag waren die Kollegen vom Fußballclub da. Die sagten, am Sonntag musst du Fußball spielen, da kannst du nicht so schlapp sein. Wir helfen dir. Und ich fragte dann mal in der Gemeinde nach, aus der mein Freund kam, warum ihnen da eigentlich gar nicht geholfen wird. Und dann hat mir einer gesagt, das war der Jugendkreisleiter, du Heinz, da gibt es eine Sache seit 15 Jahren, das kann ich dir nicht verzeihen. Oh, sorry. Und dann habe ich den anderen gefragt, warum ist denn das so? Ja, weißt du, wenn du wüsstest, wie der ist. Das war wirklich so, das ist jetzt nicht überspitzt. Das ist doch nicht Gemeinde Jesu, ihr Lieben. Das ist doch klar, warum soll der vom Fußballclub da reingehen? Da bin ich lieber errettet und spiele Fußball. Sage ich jetzt mal so pauschal, als dass ich da reingehe in den Club. Und wenn ich Streit brauche, dann komme ich zur Vorstandssitzung vom Fußballclub, dann habe ich auch Streit. Aber ansonsten, ja, ich überspitze es jetzt natürlich. Lebensgemeinschaft, Teilhabeschaft aneinander. Am Wohl und Wehe, auch am Reichtum und am Nichthaben. Das ist Teilhabeschaft. Das Leben. Und um der Zeit willen, dass der Christian mir den Kopf nicht abreißt, aus dem heraus, wir würden ja das vielleicht das zuallererst sehen, Dienstgemeinschaft. Was ist Gemeinde? Dienstgemeinschaft. Aus dem heraus folgt dann das automatisch, Galater Kapitel 6, Vers 9 bis 10, tut Gutes an jedermann. Zuallererst und zuallermeist an der Glaubensgenossen, Glaubensgeschwister. Tut Gutes an jedermann. Und das Interessante ist heute, wir stellen das fest, auch in der Gemeinde Jesu, gerade in der westlichen Welt, es fällt oft so einfach, wenn eine Flutkatastrophe ist, Philippinen, sonst wo, was nicht schlecht ist, wenn man da hilft. Ich spiele nicht das eine gegen das andere aus. Aber da fällt es ja oft ganz einfach zu sagen, Mensch, da mache ich was. Aber, dass ich in meiner Gemeinde, da habe ich einfach diese Familie mit den nervigen Kindern. Und ich merke, die werden überhaupt nicht fertig damit. Und die Mutter ist gestresst. Für die ist jeder Sonntagmorgen ein Horror. Und dann die mal rauszunehmen und zu sagen, das zum Beispiel, Mensch, wir laden euch heute mal zum Mittagessen ein. Das hatten wir mal gemacht mit einer Familie, die würden nirgendwo zum Essen wirklich eingeladen. Ja, wissen wir gar nicht, wussten wir gar nicht so wirklich. Ne? Aber als dann die Kinder da waren, kann man sich vorstellen, warum. Ja? Aber ihr Lieben, das wisst ihr aus dem heraus, das ist doch die Gemeinschaft der Jesusmenschen. Der Herr Jesus hat die nervigsten Typen um sich herum gesammelt. Die eine, die war die sogar die Mama aufgefahren. Die Mama, sag mal dem, dass wir auch im Reich Gottes da rechts und links sitzen wollen. Auf uns hört er nicht, vielleicht hört er auf dich. Ja, so dieses Wesen. Also Dienstgemeinschaft tut Gutes an jedermann. Zuallermeist an der Glaubensgeschwister und Finanzhilfe, Familien entlasten, Witwen und Waisen versorgen. Diakonie ist wieder ein großer Aspekt für die Gemeinde. Und nicht nur Diakonie, aber diese Liebe, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Vielleicht sind in der Gemeinde Jesu heute zu viele Menschen, denen gar nichts vergeben wurde. Die gar nicht wissen, dass sie verloren sind. Und wir sprechen auch gar nicht mehr drüber. Hast du jemals Jesus kennengelernt? Hat mich ein kleiner Junge gefragt in einer Gemeinde, bevor ich mit dem Predigen anfing. Ich wollte gerade auf die Kanzel, schaute mich an und sagte, kennst du eigentlich Jesus? Unpassend, ne? Aber es war klasse. Mich hat es noch nie einer gefragt. Der Kleine, der sagt es.
Wisst ihr, dass wir in der Gemeinde wieder fragen, kennst du eigentlich Jesus? Kann es sein, dass du Jesus gar nicht kennst? Oh, nicht so nahe treten. Das ist ein bisschen unangenehm.
Also das, diese Sache, aber das kommt aus dem heraus. Aus dieser Dienstgemeinschaft, und diese Dienstgemeinschaft, die wird automatisch und ist automatisch Missionsgemeinschaft. Dies Missionsgemeinschaft, weil tut Gutes an jedem Mann, ja, Glaubensgemeinschaft, wir haben den gleichen Glauben, wir ernähren uns von der gleichen Speise, vom täglichen Wort Gottes, wir lassen ihn zu uns sprechen, wir lassen dieses Wort leben unter uns, aus dem heraus entsteht eine Gnadengemeinschaft, eine Wahrhaftigkeitsgemeinschaft, weil der, der Gnade und wahr ist, unter uns regiert, der das Zentrum ist, und zu dem Zentrum müssen wir immer wieder zurückkehren. Auch wir an den Zentren hier immer wieder zu diesem Zentrum zurückkehren. Aus dem heraus entsteht diese Liebesgemeinschaft, wenn Jesus regiert. Und diese Liebesgemeinschaft, die bringt auch Heilung mit sich. Heilung von zerbrochenen Herzen, von Seelen. Bringt es auch und erträgt auch zerbrochene Seelen. Trägt auch zerbrochene Seelen mit durch. Oft schicken wir die zerbrochenen Seelen dann woanders hin. Und wenn sie wieder zusammengeklebt sind, dann können die wieder kommen. Du hast immer so schön Gitarre gespielt, jetzt kannst du wieder Gitarre spielen. Ja, das ist Not geworden. Weil wir manchmal eine Interessengemeinschaft geworden sind. Aus dieser Liebesgemeinschaft wird diese Lebensgemeinschaft. Da wird automatisch Lebensgemeinschaft heraus. Wenn wir uns lieben, wenn ich meine Frau liebe, dann sind wir eine Lebensgemeinschaft. Wenn ich sie nicht liebe, sind wir eine Interessengemeinschaft. Sie sorgt dann dafür, dass es mir ab und an mal gut geht. Und das war's dann. Und ansonsten ziehe ich mein eigenes Ding durch. Ich habe mein Rennrad, ich habe mein Mountainbike, ich habe meinen Tennisschläger, meinen Tischtennisschläger, ich habe meinen Fernseher, ich habe alles Mögliche. Ich habe doch meine Hobbys. Dieser Individualismus, den wir heute haben, auch in unserer Gesellschaft, ihr Lieben, ich glaube auch, das ist auch teuflisch. Es lässt Menschen alleine zurück. Und wie können wir es verändern? Indem wir selbst uns verändern lassen, einfach von Christus. Und es sehen, Herr Jesus. Wie soll denn diese große Gruppe verändert werden? Nur durch die Kleinen, die da drin sind. Dann beginnen heute in mir, Christus, in dieser Gemeinschaft. Und beginn deinen Dienst in mir. Tut Gutes an jedermann. Wem willst du heute Gutes tun in dieser Gemeinde, Jesus? Wem willst du durch meinen Mund ein gutes Wort schenken? Wem willst du durch meinen Mund, mit meinen Händen eine gute Tat heute schenken? Wem willst du unter der Woche was schenken durch mich, Herr Jesus? An diesen Jesus-Leib, diese Dienstgemeinschaft. Und diese Dienstgemeinschaft wird eine Missionsgemeinschaft. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Lehrt sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Und das Interessante ist, habe ich mir gedacht, beim Missionsbefehl, sogenannten Missionsbefehl, ist dann, habe ich mir überlegt, Mensch, was hast du uns eigentlich geboten, Herr Jesus? Dass ihr euch lieb habt, so wie ich euch liebe. Ich mag da vielleicht, wisst ihr, zu einseitig sein in der Sache, aber das kam mir mal am Bodenseehof, als Leiter vom Bodenseehof. Na, plötzlich kam mir das, was hast du uns eigentlich geboten, Herr Jesus? Dass ihr euch liebt, wie ich euch geliebt habe. Und dann kam mir das und ich dachte, Mensch, das kann sein, dass das die einzige Aufgabe ist, die ich habe als Leiter. Diese ganze Truppe am Bodenseehof, diese ganze Herde, diese Jesus-Menschen, und ich nenne es mal Gemeinde, wie es andere nennen wollen, ich nenne es mal so, in diese Liebe zu führen. In diese Lebensgemeinschaft, in diese Liebesgemeinschaft, in diese Gnadengemeinschaft, in diese Wahrhaftigkeitsgemeinschaft. Weil wenn wir in Liebe leben, können wir plötzlich auch wirklich wahrhaftig miteinander umgehen. Nicht uns gegenseitig nur Schmerzen zufügen. Aus dieser Liebe heraus, ja, das mag am Anfang hart sein, wenn dann einer sagt, Mensch, was solltest du denn immer Döner essen, wenn du mit mir sprichst? Ja, oder kannst du ja essen, aber ohne Knoblauchsoße. Ja, aber ihr versteht es. Ja, Aus dieser Liebe heraus merke ich mir, das meint die Person echt gut, weil es einfach unangenehm ist. Und da gibt es noch viele andere Dinge. Zum Beispiel, eure Kinder. Oh Heinz, das habe ich schon lange festgestellt. Und ich schäme mich so sehr, dass ich die nicht in den Griff bekomme. Das ist was anderes aus einer Liebesgemeinschaft heraus, als wenn ich sage, Mensch, jetzt könnt ihr mal. Also, wenn es so rüberkommt, ich sage es zwar nicht, aber passt mal ein bisschen besser auf eure Rotze auf. Ihr könnt mal ein bisschen besser erziehen. Aber wenn es eine Liebesgemeinschaft ist, kann ich das vielleicht sogar sagen. Ne? Aber es kommt ganz anders an. Und die Welt sieht plötzlich eine Liebe, die die Welt nicht kennt, nach der sich jeder Mensch sehnt. Eine verändernde Liebe. Rein, klar, wahr. Und aus dieser Liebe heraus, diese Welt Jesus nicht vorenthalten. In Wort und in Tat. Nicht bloß in den Worten und nicht bloß in den Taten, sondern dass es zusammen ist, dass die Welt sieht. Sorry, dass ich überzogen habe, aber so ist mein Leben manchmal. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Herr bist deiner Gemeinde. Und Jesus, wenn wir so darüber reden und das bedenken, und dann kann ich dich auch nur bitten, dass du tatsächlich mehr und mehr und mehr das Zentrum meines Lebens wirst, Herr. Dass es nicht bloß Worte sind, die andere Herzen vielleicht schwer machen und anderen Herzen ein schlechtes Gewissen machen, Herr, sondern dass es Worte des Lebens sind, die mich selbst anregen dazu, in dir mehr zu wandeln, drüber zu staunen und die dazu anregen, dass andere mehr darin wandeln wollen, in dir, Herr, dass wir, dein Leib wirklich das widerspiegelt, wie du bist, voller Gnade und voller Wahrhaftigkeit. Und es kannst nur du letztendlich widerspiegeln. So nimm, wo dieser Raum noch nicht gewonnen ist, diesen Raum ein, Herr Jesus, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Amen.